Das ist ja passend, wenn du mir zu Füßen sitzt. Ja, die Ordnung wiederherstellen. Na, ihr wisst ja, dass das Quatsch ist, oder? Oh je. Ja, ich war ja jetzt auch zweimal mit auf Schatzsuche und bin total begeistert davon. Also zum einen, weil ich das ja eh sehr mag, wenn Gott so übernatürlich ist und dann Sachen passieren. Aber zum anderen auch, weil als wir das erste Mal irgendwie draußen waren, hatte ich, glaube ich, zum ersten Mal seit 10 Jahren, seit ich hier arbeite, das Gefühl, dass wir Remscheid echt knacken können. Und das hat mich natürlich echt sehr, sehr gefreut. Also ich glaube, wenn das tatsächlich funktioniert, Gemeinde auf der Straße stattfinden zu lassen und nicht mehr darauf zu warten, dass die Leute zu uns kommen, sondern dass wir einfach rausgehen und Menschen da erreichen, wo sie sind, einkaufen, wohnen, dann wird das schon möglich sein, da ganz schön viele Leute noch mit dem Evangelium zu erreichen. Also und das allein hat mich schon ziemlich gekickt. Und ich lebe also schon sehr von den Erfahrungen, die wir da gemacht haben. Also gehe das regelmäßig nochmal durch, lese unsere Berichte und freue mich echt sehr darüber, dass Gott das macht und dass es überhaupt auch so einen Spaß macht. Und das ist wie, ja, ich weiß auch nicht, man kann es gar nicht beschreiben. Also es ist so das erste Mal, wie das mir Evangelisation so richtig Spaß macht. Also ich fand es immer okay, aber diesmal macht es echt so richtig, richtig Spaß, weil so noch das Prophetische und Übernatürliche dabei ist. Und das liebe ich halt einfach so. Und ich denke mir, wir werden das echt regelmäßig machen und wenn ihr Interesse daran habt, irgendwie dann könnt ihr bestimmt irgendwann auch mal mitmachen. Problem ist natürlich, dass man nicht irgendwie mit 30 Leuten auf so eine Schatzsuche gehen kann, weil das selbst die offensten Gesprächspartner vielleicht abschrecken würde, wenn so ein ganzer Trupp auf sie losgeht. Aber irgendwann hoffe ich mal, dass wir ganz viele Teams haben und dass wir dann mit 20 Teams so unterwegs sind, die alle 3 Leute haben oder 4 und dann wirklich die Stadt rocken und das Unterste zu Oberst kehren. Ja, das war das Positive an dem Abend. Jetzt kommt das Herausfordernde. Ich möchte reden über eine Bibelstelle aus der Apostelgeschichte und zwar aus Apostelgeschichte 9. Und der Zusammenhang ist der, dass der Apostel Paulus, der zu der Zeit noch lange kein Apostel war, jetzt also ausgestattet mit allerlei Vollmachten unterwegs ist nach Damaskus, um das zu tun, was er am besten kann. Nämlich die Gemeinde verfolgen, Leute ins Gefängnis werfen, töten, foltern und alles irgendwie tun, um die Christen loszuwerden. Auf dem Weg nach Damaskus passiert ihm etwas, was ihm noch nie passiert ist. Nämlich auf einmal begegnet ihm Jesus Christus selber in aufgestandener Gestalt. Er sieht ein helles Licht, ein Licht, das so extrem hell ist, dass er geblendet ist und mehrere Tage nicht mehr sehen kann. Er hört eine Stimme, die auch noch auf Hebräisch, seiner Muttersprache, zu ihm redet. Und er ist von Stund an total überzeugt davon, dass Jesus wirklich lebt. Und er kommt nach Damaskus, kommt in der Stadt an, blind wie ein Maulwurf. Und irgendwo in der Stadt begegnet Gott einem Jünger namens Hananias und sagt, Hananias, komm, da ist jemand angekommen, der Paulus, und du sollst zu ihm hingehen und du sollst für ihn beten, damit er wieder sehen kann. Und ich gebe dir eine Prophetie mit auf den Weg, die du diesem Paulus ausrichten sollst und die ab jetzt über seinem Leben steht. Hananias war natürlich erst zögerlich, weil er dachte, ich bin noch nicht verrückt und begebe mich in die Höhle des Löwen. Er hatte nichts Gutes über Paulus gehört, aber so mit der Zeit hat er es verstanden und er geht los mit diesem Wort Gottes. Und jetzt weiß ich nicht, wie das bei euch ist, ob vielleicht der ein oder andere von euch mal eine Prophetie empfangen hat. Leute haben für euch gebetet und dann sagt auf einmal jemand, ja, ich habe so den Eindruck, dass Gott dieses oder jenes in deinem Leben tun will. Bei eigentlich jedem, den ich kenne, war das irgendetwas total Positives. Es ging immer so in die Richtung, Gott liebt dich und Gott will dein Versorger sein, Gott will dich beschützen. Oder ich sehe irgendwie, dass du irgendetwas tun kannst für Jesus, dass du deine Familie zu Gott führst oder keine Ahnung, irgendetwas. Und das ist eigentlich auch so die normale Art, wie Gott zu Menschen redet oder wie Gott etwas in unser Leben hineinlegt. Nur bei Paulus war das komplett anders. Und der Herr sprach zu Hananias und sagte: Geh nur, denn dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Völker und Könige und die Söhne Israels tragen. Ich werde ihm auch zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Ja, Halleluja. Da kommt der Prophet nicht an und gibt Paulus so ein paar richtig ermutigende Sachen und sagt: Hey Paulus, du wirst nach Ephesus kommen und die Stadt in Aufruhr versetzen mit dem Evangelium. Und er sagt auch nicht: Irgendwie noch so ein paar Jahre und du wirst vor dem Thron Gottes sein und du wirst unaussprechliche Dinge sehen und wenn du wiederkommst, dann wirst du kaum darüber reden können und gar nicht genau wissen, ob das eine Vision war oder ob du tatsächlich körperlich dahin gebracht worden bist. Er hat auch nicht gesagt: Paulus, du wirst solche Visionen haben und so viel Schnall bekommen von Jesus, dass du einen großen Teil des Neuen Testamentes schreibst, sondern das, was Gott Paulus hat ausrichten lassen, war: Herzlich willkommen im Christentum, ab jetzt wird gelitten. Du wirst einiges durchmachen müssen, um meines Namens willen. Es wird kein Spaziergang und ein Zuckerschlecken schon gar nicht. Es wird ein harter Weg werden. Du wirst sicherlich gute Sachen erleben, aber du wirst auch lernen müssen, was du um des Namens Gottes willen alles leiden musst. Und die Stelle ist so wenig aufbauend, dass ich tatsächlich noch nie eine Predigt darüber gehört habe. Ihr schon mal irgendwann mal eine Predigt gehört über: Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss? Ich sehe jetzt nicht alle, aber ich vermute mal, dass es bei euch auch nicht so ist. Ich habe allerdings mal eine gelesen, die war von John G. Lake und die war so heftig, dass ich danach irgendwie den Band mit seinen Predigten zugeklappt und zur Seite gelegt habe. Und man kennt John G. Lake ja, ich muss eben noch mal kurz sagen, worüber er da geredet hat. Also man kennt John G. Lake ja hauptsächlich von den Healing Rooms in Washington, die er da aufgemacht hat, Heilungsräume, wo sehr viel mit göttlicher, übernatürlicher Heilung passiert ist, bis dahin, dass irgendwann die Regierung der USA gesagt hat, dass Spokane die gesündeste Stadt der Welt ist, nicht nur der USA, sondern sogar der ganzen Welt. Aber vorher war er halt Missionar in Südafrika. Und es war allein schon eine sehr übernatürliche Geschichte, die ganze Sache. Er ist ohne Geld, aber mit einer riesen Familie dahin gekommen, hatte noch nicht mal genug Kohle, um dann, als sie vom Schiff gegangen sind, das zu bezahlen, was man halt bei der Einreise bezahlen muss an Gebühren. Hat dann jemand gefunden oder vielmehr jemand anders hat ihn gefunden, der vorher im Gebet gesehen hat, dass er Missionar abholen soll an der Fähre und den das bezahlen soll. Und so ging das halt die ganze Zeit weiter. Und er hat in, glaube ich, nur 3 oder 4 Jahren gab es dann 100.000 Menschen, die Jesus kennengelernt hat. Haben am Ende hatten sie mehr als 1.000 Gemeinden mit 1.200 vollzeitlichen Predigern zusammengekriegt und waren also richtig heftige Herrlichkeitsjahre mit Gott. Aber in der Predigt hat er halt darüber geredet, wie das, was sie an Erweckung erlebt haben, einen hohen Preis gekostet hat. Und dass es irgendwann einen Moment gegeben hat, wo in Europa und USA so viel Quatsch über ihn erzählt worden ist, dass die Spender nicht mehr gespendet haben und dass so der Finanzstrom, der dann irgendwann angefangen hat zu fließen und mit dem die Leute finanziert worden sind, völlig aufgehört hat. Und dann hat Lake alles verkauft, was er hatte, inklusive seiner Wechselklamotten, besaß also wirklich nur noch das, was er am Leib hat, hat seine ganzen Möbel und alles irgendwie vertickt, um genug Geld zu kriegen, um noch einmal alle seine Missionare zu einer gemeinsamen Konferenz zu kriegen. Und dann war diese Konferenz da und alle Missionare waren da und er hat ihnen die Situation erzählt und hat gesagt: Hey, so wie es aussieht, kann ich euch kein Geld mehr geben. Es ist unmöglich, die Mission weiterzuführen. Und ihr seid alle frei. Wenn ihr nicht mehr weitermachen wollt, dann kann das jeder gut verstehen. Und ihr könnt gerne aufhören, könnt eure Familien nehmen und könnt wieder nach Hause fahren. Und dann haben sie ihn gebeten, rauszugehen. Und als er dann wieder reinkam, kam der Sprecher der Gesellschaft auf ihn zu, ein Holländer namens Van Fuhren, was so viel wie Feuer heißt, also ein feuriger Mann. Und er sagt: Bruder Lake, wir haben eine Entscheidung gefällt, wir werden alle hier bleiben. Wir haben nur 2 Bitten. Die erste ist: Feier noch einmal Abendmahl mit uns. Und die zweite ist: Begrab jeden, der es nicht schafft. Lake hat gesagt: Okay, wir haben Abendmahl gefeiert, haben sich getrennt, Alle sind wieder auf ihre Missionsposten gegangen. Und John G. Lake hat im nächsten Jahr 12 Männer, 16 Frauen und 9 Kinder von seinen Missionaren begraben. Und in der Zeit sind echt richtig heroische Geschichten passiert. So Sachen, von denen man irgendwie nur hört, wenn sie weit weg sind und die hier gar nicht mehr passieren. So eine Geschichte zum Beispiel, dass jemand da halt Reiseprediger war und der ist überall durch den Busch gegangen, um Leute zu erreichen und kriegte irgendwann einen totalen Sonnenstich, wie vom vielen Laufen durch die Sonne und hat sich dann verirrt und sie haben ihn wiedergefunden, indem sie seiner blutigen Fußspur gefolgt sind, bis sie den Typen dann gefunden haben. Naja, und das fand ich echt tough. Also ich meine, das ist ganz schön hart irgendwie zu lesen, was Mission manchmal für einen Preis haben kann und wie teuer es manchmal sein kann, Jesus nachzufolgen in dem, was man glaubt und wie teuer es manchmal sein kann, für seine Überzeugungen zu stehen und diesem Auftrag Christi nachzukommen. Und wenn so jemand dann über so eine Stelle predigt wie Apostelgeschichte 9, dann ist das sicherlich was ganz anderes, als wenn ich da vorne stehe und darüber rede. Und deswegen habe ich ihn nochmal eben als Beispiel genommen. Bei Paulus selber war es nicht anders. Wenn ihr ein bisschen vertraut seid mit dem Neuen Testament, dann habt ihr bestimmt mal auch 2. Korinther gelesen, wo Paulus irgendwann mal aufzählt, was er alles durchgemacht hat. Und es ist wirklich eine Horrorgeschichte, die genau bestätigt, irgendwie, dass das, was Hananias in sein Leben gesprochen hat, absolut prophetisch war. Und er erzählt davon, wie er gesteinigt geworden ist und so schlimm, dass man ihn als tot hat liegen lassen und wie er Schiffbruch erlitten hat, von der Schlange gebissen wurde, im Gefängnis war, ausgepeitscht wurde und wer weiß was nicht, sonst noch alles. Ich habe gar nicht mehr alles im Kopf. Und also wie hart irgendwie sein Leben doch manchmal gewesen ist und durch wie viele Schwierigkeiten er eigentlich durchgehen musste, um das zu erleben, was er letzten Endes mit Jesus, seinem Herrn, erlebt hat. Und mich beeindrucken solche Geschichten immer total, weil ich eigentlich weiß, dass es bedeuten kann, mit Jesus zu leben, dass man einen Preis zahlen muss. Und ich manchmal das Gefühl habe, dass ich selber eigentlich noch viel zu weich bin und für was das, was Jesus mit mir machen möchte. Und dass mich sowas immer sehr herausfordert. Und ich bin jetzt auf diese Geschichte gekommen, heute darüber zu predigen, weil ich eine Anfrage bekommen habe, über Paulus zu predigen in einer anderen Gemeinde. Und da ging es darum, das war so eine Predigtreihe, über Männer aus der Bibel, die ihre Welt verändert haben und eben, was es für Schlüssel geben könnte in den biblischen Geschichten dieser Personen, dass sie es geschafft haben, was andere in ihrer Generation nicht geschafft haben. Und mich hat sofort der Paulus angesprungen und zum Glück war der Termin auch noch frei. Und seitdem dachte ich irgendwie einfach darüber nach, wie was könnte im Leben von Paulus ein Schlüssel dafür sein, dass er tatsächlich irgendwie diese Dinge mit Jesus erlebt hat und dass er wirklich zu seiner Zeit eigentlich die bekannte Erde, die es damals gibt, erschüttert hat und so viel vom Neuen Testament geschrieben hat, also so viel über Gott verstanden hat. Und ich glaube, dass mindestens ein Schlüssel ist, wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, aber ein Schlüssel war irgendwie, dass dieser Paulus sein Leben wirklich für Jesus niedergelegt hat. Und dass es kein Lippenbekenntnis war, als er gesagt hat im Galater 2, Vers 20, ich lebe nicht mehr selber oder ich lebe nicht mehr für mich, sondern Christus lebt in mir. Dass es tatsächlich war irgendwie, dass dieser Paulus Jesus sein Leben komplett gegeben hat und gesagt hat, hey, mir ist egal, was es kostet. Mir ist egal, was ich durchmachen muss. Mir ist egal, ob ich das beste Leben oder das schlechteste Leben habe. Aber ich will das tun, was mein Herr von mir will. Und ich will keinen Rückzieher machen. Und ich will nicht irgendwann dastehen und sagen, nein, das ist mir zu teuer, diesen Preis will ich nicht mehr bezahlen. Ich will jetzt irgendwie ein normales Leben führen. Sondern ich bin bereit, mein ganzes Leben dafür zu geben, um das zu tun, was Jesus Christus mir sagt. Und ich glaube, wenn man mit so einer Einstellung da dran geht, dann ist das was völlig anderes, als wenn man sagt, ja, in guten Tagen, da will ich Jesus nachfolgen. Aber wenn es irgendwann mal schwierig wird, dann höre ich lieber damit auf. Und jetzt sagst du, das sagt keiner. Natürlich sagt das keiner, aber die meisten leben so. Bei den meisten ist es tatsächlich so, solange alles gut läuft und keiner auf dich ärgerlich ist, solange ist es einfach, mit dem Jesus Terror Force Pulli rumzulaufen. Wenn es ein bisschen Ärger gibt, dann ist es halt auch einfach, das Ding auf links zu drehen und ja, was anderes zu haben. ich kannte damals mal so einen Typen, als ich noch kein Christ war, der hatte immer irgendwie so ein Gegen-Nazis-T-Shirt an und der hatte aber auch immer totale Angst vor Nazis und deswegen hatte er dann oft noch ein T-Shirt drunter, wo irgendwas Rechtes drauf stand. Und wenn dann irgendwelche Faschos in der Gegend waren, dann hat er sich halt irgendwie so ganz gegen seine eigentliche Überzeugung halt einfach umgezogen, einfach das andere T-Shirt ausgezogen und dann, ja, und dann passte das wieder. Und ich fürchte irgendwie, dass wir echt manches Mal ganz genau so sind, ne, dass wir bereit sind, die Farben zu wechseln, wenn Widerstand kommt oder dass unser Glaube irgendwie völlig auseinanderfällt, wenn irgendetwas Negatives passiert und dass wir nicht diese Einstellung haben, wie Apostel Paulus das gehabt hat, dass wir sagen, hey, mein ganzes Leben liegt auf dem Altar und ich bin nicht hier, um reich und glücklich und alt zu werden, sondern ich bin hier, um Gottes Willen zu tun. Ach, danke, Tillmann. Und das Schöne an Paulus ist, dass wir nicht nur viele Einblicke in sein Leben haben, den uns die Bibel gibt, sondern dass wir auch noch Einblicke da rein haben, was dieser Paulus seinen Schülern weitergegeben hat. Denn es ist ja klar, wenn du so einen Apostel vom Kaliber des Paulus hast, dann sind jede Menge junge Leute an ihm dran und sagen ihm, hey Meister, erzähl uns, was du erlebt hast und erklär uns, wie wir dahin kommen können. Und so gibt es ein paar Schriften, die erhalten geblieben sind, mindestens die beiden Timotheusbriefe, in denen Paulus seinem Schüler Timotheus aus dem Schatz des Wissens, das er gesammelt hat, wichtige Lektionen weitergibt über die Dinge, die ihm wichtig gewesen sind und die er in seinem Schüler gerne wiederfinden möchte. Und ich möchte euch mal drei Sachen nur geben. Also keine Sorge, ich predige jetzt nicht die ganzen Timotheusbriefe durch. Das erste ist, Timotheus, mein Freund, predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit. 2. Timotheus 4, Vers 8. Das heißt, Timotheus, egal ob es gerade passt oder ob es nicht passt, du hast eine innere Überzeugung und von dieser Überzeugung weiche nicht zurück. Hör nicht auf, über das zu reden, von dem du weißt, dass es richtig ist. Hör nicht auf, mit deinem Auftrag fortzufahren, ganz egal, ob es eine passende Zeit ist oder nicht. Und die Sache ist ja die, es ist komischerweise immer nicht die passende Zeit, über seinen Glauben zu reden. Und es ist ohnehin ganz selten die passende Zeit, als Christ überhaupt zu leben. In der Regel ist es doch so, irgendwie, dass die Menschen, die man um sich rum hat, es sei denn, man hängt immer nur in der Gemeinde rum, es seltsam finden, was man macht, nichts von Gott hören wollen, sagen, hey, lass mich doch mit diesem religiösen Kram in Ruhe, gerade irgendwie, wenn es etwas radikaler wird und man redet über die Ewigkeit und Himmel und Hölle, das ist doch sowieso alles gar nicht zeitgemäß und das sind doch mittelalterliche Vorstellungen und darüber spricht man doch nicht. Und wenn dann irgendjemand sich noch angepisst fühlt und meint, hey, du willst doch nicht sagen, wie das Gott irgendwie gegen mich ist und dass ich kein Freund Gottes bin, hey, dann passiert das so leicht, dass man sich wieder zurückzieht und dass man sich denkt, ja, es passt wahrscheinlich gerade nicht und warte ich doch auf eine bessere Zeit. Und das, was Paulus Timotheus sagt, ist, hey, erstens Timotheus, predige das Wort, egal ob es passt oder nicht. Es geht darum, dass du eine innere Überzeugung hast. Es geht dazu, dass du etwas, darum, dass du etwas hast, wozu du stehen kannst. Und du kannst dich mit dem, wofür du stehst, nicht davon abhängig machen, was die Menschen um dich rum meinen. Denn sonst bist du letzten Endes nicht mehr abhängig von diesem Jesus, dem du dienst, sondern du bist abhängig von der Meinung der Menschen um dich rum. Und das heißt, du wirst mal zu deinen Überzeugungen stehen können und dann wirst du wieder nicht zu deinen Überzeugungen stehen können. Und das Erste, was wichtig war, oder das Erste zumindest, was ich rausgepickt habe an Zitat, ist, dass es unumgänglich ist, ein festes Rückgrat zu bekommen und Zement im Rücken zu bekommen und zu sagen, mir ist egal, ob es jemand hören will. Mir ist egal, ob es irgendwie meiner Schulklasse gefällt, irgendwie, dass ich mit dem Jesus-Freaks-T-Shirt rumlaufe und ob alle applaudieren oder ob alle sagen, wie das ist blöd. Ich mache wie das, von dem ich weiß, dass es richtig ist. Und dann geht's weiter. Der zweite Rat, sagt Paulus, Timotheus, mein Freund, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ist ihm so wichtig, dass er es zweimal sagt in einem Brief, nämlich 1. Timotheus 1, Vers 18 und 1. Timotheus 6, Vers 12. Also falls du es vor 3 Minuten noch nicht verstanden hast, als du angefangen hast, den Brief zu lesen, sage ich es dir jetzt nochmal, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und ein paar Jahre später schreibt der Timotheus den zweiten Brief und er sagt, hey, folge meinem Vorbild, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Ich habe gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben gehalten bis zuletzt und jetzt ist langsam Zeit für mich abzutreten. Der Henker schärft schon sein Beil, Paulus ist nach der Kirchengeschichte enthauptet worden, genau das wollte ich sagen. Und er wusste, jetzt ist mein Lauf langsam vollendet und er gibt Timotheus nochmal über dieses Zeugnis und sagt damit im Grunde genommen, ich habe es nicht nur dir gesagt und folge dem selber nicht, sondern ich habe den guten Kampf tatsächlich gekämpft und ich bin treu geblieben bis zum Letzten. Und er redet eindeutig eben von einem Kampf. Und ich weiß, den meisten von uns wäre es viel lieber, wenn Paulus was anderes gesagt hätte. Auch wenn er gesagt hätte, hey Timotheus, geh bitte den guten, angenehmen Spaziergang des Glaubens und immer auf der Sonnenseite und bloß nicht im Schatten. Aber nein, Paulus hatte davon geredet, dass es tatsächlich ein Kampf ist, dass es eine Auseinandersetzung ist, dass es etwas Militärisches sogar an sich haben kann, Christ zu sein, dass es immer wieder bedeuten wird, dass du deinen Standpunkt behalten musst und dafür kämpfen musst, nicht zurückzugehen, sondern weiter nach vorne zu gehen und dass es einfach was mit Auseinandersetzung zu tun hat. Und ich glaube so, dass dieser Aspekt irgendwie manchmal etwas verloren geht im Christentum heute. Und dass wir meinen, wenn irgendwie der Wind ein bisschen kälter bläst und Menschen gegen uns sind oder wir vielleicht auch einen geistlichen Gegenwind merken und auf einmal feststellen, dass es nicht mehr so leicht ist, mit Jesus zu leben, dass wir uns schnell zurückziehen und dass wir nicht diese Einstellung haben, dass wir sagen, okay, ich wusste von Anfang an, es wird ein Kampf werden. Ich wusste von Anfang an, dass harte Zeiten kommen werden und deswegen werde ich es einfach durchziehen. Und wir würden gut daran tun, wenn wir diese Timotheusbriefe mal so lesen würden, als ob unser geistlicher Papa Paulus für uns reden würde und uns sagen würde, hey Freund, kämpf den guten Kampf des Glaubens. Hey Storch, das ist ein guter Kampf und hör nicht auf, diesen Kampf zu kämpfen. Und auch wenn du manchmal das Gefühl hast, dass du es leid bist und du dich manchmal platt da drin fühlst, aber hör nicht auf zu kämpfen, da gibt's eigentlich keine Alternative. Und im Grunde ist es so, jeder von uns weiß, es gibt eine Alternative. Jeder von uns weiß, hey, man kann anders leben. Man kann so leben, dass man für den Teufel völlig ungefährlich ist und dass man Menschen überhaupt nicht stört. Und das ist überhaupt kein Problem. Wir machen Millionen Christen in Deutschland jeden Tag und das kriegen wir auch hin. Und ich glaube, dass Paulus mir deshalb auch seinen Timotheus mir so ermahnt und sagt, hey, mach es nicht. Fang nicht an, mit dem Strom zu schwimmen. Fang nicht an, irgendwie Sachen zu relativieren. Fang nicht an, irgendwie jedes Mal zu sagen, ach komm, ist doch viel weiser, die Schnauze zu halten. Sondern, hey, geh einfach durch. Und hör nicht auf. Ey, mach keine Zugeständnisse, wenn der Feind irgendwie dir ins Gesicht bläst und dein Auto kaputt geht und alles auf einmal schwierig wird. Dann hör nicht auf, sondern mach trotzdem irgendwie das Gleiche. Weiter. Kämpf den guten Kampf des Glaubens. Und das Letzte, ich muss immer die Stellen nachgucken, die kann ich nicht auswendig. Timotheus, mein Freund, leide mit mir als guter Soldat Christi Jesu. 2. Timotheus 2, Vers 3. Leide mit mir als guter Soldat Jesu. Die Stelle wird ganz oft irgendwie völlig falsch aus dem Zusammenhang gezogen und falsch zitiert. Also komischerweise, meistens habe ich die Stelle gehört in Bezug auf Gemeinde und Leitung. Und da heißt es dann, Gemeinde ist wie eine Armee und man muss den Leuten folgen, die oben sind und halt die Sache führen. Und dann geht es um Kadavergehorsam. Völliger Blödsinn, hat nichts mit dem zu tun, was Paulus da redet. Sondern was Paulus sagt ist, hey Timotheus, Christsein ist so ein bisschen wie das Leben eines Soldaten. Es hat zu tun mit Kampf, es hat zu tun mit Disziplin, es hat zu tun mit Schwierigkeiten und es hat nicht zuletzt etwas damit zu tun, zu leiden. Und ich weiß irgendwie, in Deutschland hat Militärdienst keinen besonders hohen Stellenwert, finde ich auch vollkommen in Ordnung, aber damals war es halt völlig anders. Als Paulus diese Sachen geschrieben hat, da ist man noch gerne irgendwie zum Militär gegangen, da hat man viele Soldatengeschichten im Kopf gehabt und es haben sich Leute freiwillig gemeldet. Ich weiß nicht genau, ob überall auch Leute aus der Bevölkerung einfach so ausgehoben worden sind, aber es war auf jeden Fall irgendwie immer noch so, es war viel militärischer damals und Militär war viel präsenter. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele junge Männer gegeben hat, die damals aus reinem Heldentum gegangen sind und gedacht haben, ja, Soldat sein, das heißt eigentlich nur Schlachtensiege feiern und jeden Tag Party machen und wir sind die siegreiche Armee und nehmen Land, ein Land nach dem anderen ein und alles ist voll cool. Und Paulus sagt im Grunde genommen was anderes, nämlich, ja, Soldat sein heißt auch leiden. Und bevor man überhaupt in eine Schlacht ziehen kann, musste man damals hunderte, wenn nicht tausende Kilometer zu Fuß laufen mit schwerem Marschgepäck, was außerordentlich unentspannt ist. Man musste auf Exerzierplätzen rumhängen, seine täglichen Schwertübungen machen und irgendwie den ganzen Kram für den Soldaten einfach haben. Und für mich übertragen heißt das, wenn ich irgendwie jemand bin, irgendwie der in Christi Armee ist, dann heißt das irgendwie, dass das Leben nicht immer nur so ist, dass man seine Siege feiert. Und das tue ich natürlich eigentlich am allerliebsten. Irgendwie. Ich liebe das total, irgendwie im Gottesdienst zu sein und zu hören, irgendwie Treasure Hunt war voll super. Und wenn ich dann noch dabei gewesen bin und dann nach Hause fahren kann, oder einmal habe ich Alex sogar zweimal angerufen von der Schatzsuche und gesagt, was wir erlebt haben, weil ich so glücklich darüber war. Also das ist voll super. Aber ich weiß auch, wie das Christsein eben auch ganz andere Seiten hat und dass ich auch mir diese Zeiten habe, irgendwie, wo mir die Sehnsucht nach Gott total innerlich wehtut und wo scheinbar nichts funktioniert und keiner möchte Gebet haben und Gott redet nicht mit mir und es ist irgendwie total schwierig. Und ich weiß mir, dass diese Phasen ganz einfach auch dazu gehören und dass es zwar von Herrlichkeit zu Herrlichkeit ist, wie auch wieder Paulus sagt, aber man geht eben von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt, es sind auch manchmal irgendwie Phasen dazwischen und nicht nur Herrlichkeit. Und auch das ist was, worauf man sich einstellen sollte, wenn man in diesem Kampf Gottes partizipiert, dann wird das sein, dass wir vieles Positives erleben, aber es wird auch heißen, dass es Durststrecken gibt. Es gibt auch Zeiten geben, in denen Disziplin gefragt ist und es wird auch Zeiten geben, wo es einfach mit dieser unangenehme Teil des Soldatenlebens ist, in einer Kaserne leben und nicht seine Freiheiten haben, wie man sich das eigentlich vorstellt. Ich weiß, dass ich hier jetzt gerade eine Botschaft gepredigt habe, die jetzt total auferbaulich ist. Aber ich hoffe fast, dass es doch auferbaulich ist. Denn es kommt immer darauf an, wie man das sieht. Man kann das jetzt so von der fleischlichen Seite lesen, von der weltlichen Seite. Und dann kann man sagen, oh Mann, da habe ich eigentlich aber überhaupt keinen Bock drauf. Aber ich glaube, wenn man es im Geist sieht, dann kriegt es auf einmal eine ganz andere Gestalt. Und wenn du jemand bist, der sein Leben niedergelegt hat für Jesus, dann wird das nicht irgendwie sein, dass du sagst, ach Mann, das ist aber völlig hart, was der Storch gesagt hat, hoffentlich ist nächste Woche mal wieder irgendwie ein anderer dran und der predigt was Entspannteres. Sondern dann wird das vielleicht sein, jawohl, das will ich eigentlich. Ich will gar kein leichtes Leben mehr haben. Ich bin gar nicht hier, um mich selbst zu verwirklichen. Und ich weiß, ich habe ja noch eine ganze Ewigkeit im Himmel. Da wird alles irgendwie toll sein. Und deswegen ist mir jetzt egal, irgendwie, was es kostet. Und ich will weitergehen. Und dann kann es vielleicht sogar deinem Geist oder deiner Seele Nahrung gegeben haben. Und du fühlst dich bestätigt und sagst, ja, ich gehe durch. Und das große Ding ist, überall, wo ich Erweckungen gesehen habe in der Kirchengeschichte, überall irgendwie, wo wirklich Menschen ihre Welt gerockt haben, waren das genau solche Leute, die ihr Leben niedergelegt haben für Jesus und die gesagt haben, mir egal, was es kostet und ich werde mein Leben nicht mehr zurücknehmen. Ich habe es einmal auf den Altar gelegt und egal, was an Schwierigkeiten kommt, ich werde es nicht zurücknehmen. William Booth, der ist auch einer meiner ganz großen geistlichen Helden, der hat die Heilsarmee gegründet. Und er kriegte eine Berufung, in London zu predigen, auch wirklich in den ärmsten Gebieten von London und das irgendwie mit einer, glaube ich, damals schon fünfköpfigen Familie, wo also auch schon klar war, irgendwie die Leute, vor denen er predigt, die werden niemals irgendwie seinen Dienst finanzieren können und jetzt kommen richtig harte Zeiten. Und er schreibt, wie er immer zu seinen Predigterminen gegangen ist und er wollte wirklich ganz London erreichen. Und es war oft so, dass er 20 Kilometer zu Fuß gegangen ist, gepredigt hat, 5-mal hintereinander, bei 3 seiner Predigten verprügelt worden ist und dann 20 Kilometer wieder zurückgegangen ist und am nächsten Morgen wieder aufgestanden, 20 Kilometer in den nächsten Stadtteil, 3-mal predigen, 1-mal verprügeln und zack, wieder nach Hause. Hey, und der Mensch hat wirklich England verändert, total verändert. Bis dahin, dass Gesetze anders gemacht worden sind, irgendwie, dass sich Tausende von Menschen wie Jesus zugewendet haben, dass Kriminalitätsraten sich völlig verändert haben, also richtig massiv runtergegangen sind und hat so einen Einfluss gehabt, irgendwie, dass man, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man heute in der Fußgängerzone einen Heilsarmeesoldaten mit einem Leierkasten sieht, dann, das ist nicht mit dem zu vergleichen, wie was damals bei William Booth war. Und das waren auch echt so richtige Heldengeschichten, also man kann es nicht anders sagen. Sind da irgendwie mit ein paar Heilsarmeesoldaten in Gegenden reingegangen, wo die Polizei mit Hundertschaften reingegangen ist und dann irgendwie noch Angst hatte. Und sie waren in den wildesten Clubs irgendwie und haben dann da einfach irgendwie gepredigt und sind dann irgendwie weitergezogen. Also total mutige Leute, die wirklich irgendwie England verändert haben. Ja, und ich glaube, was Jesus sucht und auch heute Abend sucht, sind Leute, die sagen, ich möchte auch echt so jemand sein. Ich möchte eigentlich keiner irgendwie von diesen Christen sein, die sich von ihrem Auftrag abhalten lassen, bloß weil der Feind mal Buh macht. Ich möchte auch niemand sein, der den Glauben jedes Mal verliert, wenn er Kopfschmerzen hat oder irgendwas Einfaches passiert. Ja, und ich möchte echt jemand sein, der sagt, ich lebe nicht mehr für mich, ich lebe nicht für diese Welt, sondern ich lebe für Gottes Reich. Und mir ist egal, was an Schwierigkeiten kommt, aber ich will einfach Gottes Reich kommen sehen. Und wenn du so jemand bist, dann würden wir heute total gerne für dich beten. Ich habe auch überlegt, ob ich das von vorne machen soll, aber habe dann gedacht, so, ne, mache ich nicht. Weil ich einfach weiß, dass viele Leute da sind, die sich anders entscheiden. Ist für mich auch total okay. Nehme ich nicht persönlich, ist auch völlig valide, irgendwie zu sagen, nein, ich bin anders drauf, lieber normales Leben, nicht viel Stress, dann passt das auch. Aber falls es irgendwelche Leute hier gibt, die sagen, ich möchte gerne so jemand sein, ich möchte mein Leben niederlegen und ich möchte Apostelgeschichte weiterschreiben. Ich bin bereit, irgendwie beides zu sehen, irgendwie die Herrlichkeit Gottes und auch die Schwierigkeiten, die diese Herrlichkeit mit sich bringt. Also dann bist du auf jeden Fall ein Kandidat, für den wir gerne beten würden. Ich weiß nicht, ob sich noch mehr Leute für Ministrie gefunden haben. Auf jeden Fall der Marco möchte gerne für euch beten. Marco, komm doch zur Feier des Tages dann mal eben hoch, damit man dich auch sieht. Anke, bist du auch mit Gebet? Dann komm doch am besten auch mal nach oben, dann sieht man dich auch. Und normalerweise mache ich ja auch Gottesdienste irgendwie immer anders zu. Also ihr könnt es euch auch beide noch anders überlegen. Wenn ihr sagt, das ist nicht euer Thema, dann ist das auch völlig okay. Dann nehmt euch das auch keiner übel. Also normalerweise ende ich Gottesdienst ja nicht in dieser Art, aber ich glaube, dass es manchmal auch gut ist, zu sagen, ja, ich will das machen und wirklich was festzumachen. Und dann möchte ich dich da auch wirklich bitten, das zu tun. Irgendwie dann komm doch jetzt gleich nach vorne, es wird für dich gebetet und dann mach das fest und sag, ja, ich möchte jemand sein, der wirklich sein Leben niederlegt. Markus, vielleicht kannst du noch irgendwas Ruhiges anmachen, dass wir so ein bisschen musikalische Untermalung haben, so für die nächsten 3 Minuten oder keine Ahnung wie viel. Und dann würden wir gerne beten. Ja, und wir machen das vielleicht auch tatsächlich heute mal so in aller Öffentlichkeit. Und das ist ja auch gar nichts Peinliches. Also wenn du sagst, ich möchte gerne Gebet, ich möchte gerne so leben, dann komm doch einfach wie nach vorne hier vor die Bühne. Und die beiden kommen dann jetzt auch runter und beten dann für dich. Jetzt, ich danke dir für deinen Ruf. Du hast gesagt, wer mir nachfolgen will, der soll sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Gott, ich denke an Tertullian, der gesagt hat, dass das Blut der Märtyrer, der Same der Kirche ist. Gott, und auch wenn wir dich darüber reden, für dich zu sterben, irgendwie so, reden wir doch dafür, davon unser Leben niederzulegen. Gott, und so bete ich, Heiliger Geist, dass du jetzt hier vorne wirkst. Gott, ich bete irgendwie, dass du es in Herzen, während es jeden, der hier vorne steht, wirklich fest machst, ja. Gott, wir machen es fest, aber wie man es auch bei der Trauung sagt, und wir so, ja, so war mir Gott, helfe. Gott, ich weiß, dass es ohne dich nicht geht, ja. Gott, und ich bete deswegen, dass du einschlägst in den Bund. Gott, ich bete mir für diesen dieses Rückgrat aus Zement. Gott, ich bete einfach, dass du uns erfüllst und uns veränderst und uns zu Menschen machst, die Welt verändern. Kirubushandri.